Inside Startup, der Podcast mit Bernhard Stefan Müller.
Inside Startup, der Podcast für Startup-Unternehmer, Entrepreneurs, Investoren und jene, die es werden wollen. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben heute einen ganz besonderen Gast. Es ist ein bisschen mystisch, es ist ein bisschen geheimnisvoll. Wir haben heute den René Grüner von einer Gin-Firma, einer österreichischen Gin-Firma, nämlich Monacra aus Wien zu Gast. Lieber René, herzlich willkommen in unserem Podcast.
Hallo, grüß dich, danke für die Einladung.
Ich freue mich natürlich ganz besonders. Fleißige Hörer meines Podcasts wissen, dass Monacra nicht irgendeine Destillerie ist, sondern dass Monacra unter anderem eines meiner Investments ist, wo wir mit Loonshot vor einigen Monaten in die Idee vom René und seines Teams und in das tolle Produkt investiert haben. Von daher natürlich eine besondere Freude, dass du heute da bist.
Ich freue mich auch.
Lieber René, ich darf mich mit dir heute gerne ein bisschen darüber unterhalten, wie denn deine Gründungs- und Findungsphase war, wie es bei dir angefangen hat, wie man so ein Startup überhaupt startet, und würde da gern an einen Punkt anknüpfen, der einige Jahre früher liegt. Wir haben uns ja eigentlich wieder getroffen. Du warst ja schon einmal bei mir und hast dir damals für deine Startup-Idee eine Beratung geholt bei uns bei Tantum. Du wolltest damals Sneakers machen, ist so mir im Kopf geblieben. Woher kommt denn dieser Drang in dir, unternehmerisch etwas zu gestalten?
Das ist jetzt echt länger her, mittlerweile, muss man so sagen. Ich weiß nicht, wo der Drang herkommt. Es ist echt schwer zu erklären. Mir hat das lustigerweise letztens ein Freund auch gefragt, weil der diesen Drang nicht hat. Der sagte, wie kann man sich das antun? Er hat einen guten Job, verdient mal 14 seinen guten Gehalt und am Wochenende schlaft er jedes Wochenende gut im Prinzip. Und hat eben genau dieses Thema hat man deshalb gehabt. Und ich habe ihn darauf nicht antworten können. Ich glaube, das sitzt tief drinnen. Und wenn man das Gefühl hat, dann kriegt man es auch nicht mehr los. Also das wie was gründen und was selber schaffen, das glaube ich, hat man einfach in sich. Ich glaube auch nicht, dass man das, also logisch, also Unternehmer sein lernt man dann im Laufe der Zeit natürlich. Man wird nicht als Unternehmer geboren. Ja, man muss viele Fehler machen und daraus lernen. Aber ich glaube, der Drang, der ist in einem drinnen. Ja.
Du sagst, man muss viele Fehler machen. Was waren denn so deine drei wichtigsten Learnings in den letzten Jahren, wo du gesagt hast, die helfen mir, dass sie wirklich weiterkommen? Die haben vielleicht auch ein bisschen wehgetan, aber es war wichtig, dass sie dieses Learning gemacht hat.
Also, wenn ich drei Sachen aufzählen müsste, dann wäre es zum einen Geduld. Das ist nämlich eine Sache, die ich nicht habe. Bei mir müssen die Sachen
nicht.
Oft...
Ja, nicht.
Okay. Ja, eben. Ich auch. Und dementsprechend war das ein Riesen-Learning. Das heißt, bei mir mussten die Sachen immer, ich sage mal, relativ schnell gehen, auch Entscheidungen schnell treffen, aber auch gewisse, ich sage mal, auch operativ gewisse Sachen auch schnell umsetzen. Und da habe ich einfach mit der Zeit gelernt, es ist besser, mal einen Step zurückzugehen und mal Geduld zu haben und schauen, wie reagieren andere drauf, oder auch mal selber auch mal in sich zu gehen, nochmals, also immer wieder. Und ja, einfach ja überlegt da an die Sache auch rangehen und dann den Schritt machen. Das war sicher einer der zentralen Dinge. Zweitens, jetzt zwei Sachen fehlen noch, gell?
Ja, aber Geduld, während du so ein bisschen überlegst, Geduld ist sicher etwas, das für Unternehmer wahnsinnig schwer ist. Der Unternehmer ist gewohnt, die Bohrmaschine in die Hand zu nehmen und ein Loch in die Wand zu bohren, wenn es da ein Loch braucht. Geduld muss man dann mit verschiedenen Behörden ja aufbringen, alleine wenn man in das Unternehmen reinstartet, wenn man dann Steuernummer, Umsatzsteuer, Identifikationsnummer beantragen muss, eigentlich gerade den Gesellschaftsvertrag unterschrieben hat, voller Vorfreude, jetzt zu starten, und dann muss man zuerst einmal 2, 3, 4 Wochen durch bürokratische Hürden gehen, bevor man dann wirklich starten kann. Dann ist das immer schwierig. Geduld muss man dann meiner Meinung nach aber auch immer aufbringen, wenn die ersten Mitarbeiter dazukommen, weil sich dadurch ja natürlich die Kultur völlig verändert. In dem Moment, wo wir alleine sind, dann können wir dieses Loch genau da bohren. Und wenn wir das Loch um 8 am Abend bohren, dann bohren wir es um 8 am Abend. Und wenn ich um 5 Uhr in der Früh reingehe und das Loch bohre und keine Nachbarn habe, so wie du, die Firma sitzt im Gewerbegebiet, da wird sich keiner darüber aufregen, wenn ich um 5 Uhr in der Früh das Loch in die Wand reinbohre. Wenn ich Mitarbeiter habe, ändert sich dieses jetzt, dieser manchmal vielleicht auch unternehmerbezogen gesteuerte Aktionismus, weil viele Dinge müssen ja nicht im Jetzt passieren, aber man hätte es halt gern, ändert sich ein bisschen, ja. Und da muss man natürlich diese Geduld lernen. Und ist für mich aber auch wahnsinnig schwierig, mein Team kennt das. Immer wenn wir eine neue Idee gehabt haben, was Neues gegründet haben, was anders gemacht haben, dann hat es mir nie schnell genug gehen können. Dann war ich immer der, der am liebsten am nächsten Tag schon die Presseartikel draußen gehabt hätte, Social-Media-Kanäle aufgebaut, Logo da und der ganzen Welt natürlich auch von der Idee erzählt hätte. Aber das ist eine gute Tugend der Geduld.
Ja, definitiv, definitiv. Und weil du es ja schon angesprochen hast, den Mitarbeiter, das ist jetzt eigentlich ein guter Punkt, wieder einzusteigen, den zweiten Punkt sozusagen, den man gelernt hat, oder Vertrauen. Das heißt, prinzipiell vertraue ich Menschen und ich glaube immer an das Gute im Menschen. Aber wenn man Mitarbeiter hat, dann wird es nochmal intensiver, dieses Vertrauen. Also jemand zu haben, dem man auch vertrauen kann und auch, dass man einfach anderen auch zu 100% das Vertrauen gibt. Das ist sicher ein großer Punkt.
Ganz ein wichtiger Punkt, glaube ich. Hat meiner Meinung nach mehrere Qualitäten. Zum einen dieses Vorschussvertrauen, das ein neuer Mitarbeiter bekommt. Man lernt sich ja erst kennen. Hat für mich ganz viel mit Unternehmenskultur zu tun. Ich vertraue dem Mitarbeiter. Der Mitarbeiter kann auf mich vertrauen. Ich verlasse mich im umgekehrten Sinne aber auch auf den Mitarbeiter. Ich fordere und fördere. Also ich gehe davon aus, dass der Mitarbeiter das Vertrauen hat, mich ins Vertrauen zu ziehen, wenn es ein Problem gibt, dass der Mitarbeiter auch die gemeinsamen Unternehmensziele natürlich an die erste Stelle stellt. Da bin ich auch das eine oder andere Mal schon enttäuscht worden. Auch das sind meiner Meinung nach Learnings, die man als Unternehmer machen muss. Umso größer die Teams sind, umso schwieriger wird es natürlich. Wir haben jetzt in der Gruppe overall knapp 70 Mitarbeiter. Natürlich sind da ganz unterschiedliche Persönlichkeiten dabei und natürlich gibt es da mal Reibungen. Aber ich glaube, dieses Grundvertrauen zu haben, nicht jeden Schritt zu kontrollieren, sondern gemeinsam an einer Vision zu arbeiten, ist gerade für Startups eine ganz wichtige Grundlage. Deswegen passt aber meiner Meinung nach auch nicht jeder Mitarbeiter in ein Startup. Also es gibt Mitarbeiter, die viel besser in einem Corporate, in einem geschützten Rahmen, in vorgegebenen oder mit vorgegebenen Leitplanken, mit fixen Abläufen viel besser entfalten können, als in einem Startup, in dem ja doch manche Dinge recht chaotisch sein können, wo man sich selber oft einmal gerade in so Abläufen, in Organisationen erst einmal finden muss. Das ist nicht jedermanns Sache, aber vielleicht hast du da andere Erfahrungen gemacht oder ähnliche Erfahrungen?
Ja, da kann ich nur zustimmen. Bei uns war es auch so, also wir haben ja einen zentralen Mitarbeiter, das ist ein Mitarbeiter, der uns eigentlich die Manufaktur bzw. Produktion managt und mittlerweile ja auch teils selbst destilliert. Also er kommt nicht aus dem Bereich, er kommt aus einem ganz anderen Bereich, nämlich interessanterweise aus dem Grafikbereich. Also kompletter Quereinstieg. Da war es auch so, dass am Anfang ich sehr schnell verstanden habe, dass er der Richtige sein könnte für diese Position, weil Ziel war es, mich zu entlasten. Das heißt, ich war im Produktionsalltag nicht gefangen, klingt jetzt negativ, es soll aber nicht negativ klingen. Also es war positiv, aber ich habe Zeit braucht, um Vertrieb machen zu können, um die Brand aufzubauen, um Kundentermine wahrzunehmen und dafür habe ich einfach Zeit braucht. Und dementsprechend haben wir jemanden gesucht, der dann die Tätigkeit neben der Produktion übernimmt. Und nach der ersten Woche habe ich dann sehr schnell verstanden, dass er extrem schnell gelernt hat. Und ich schon gesehen habe, eigentlich kann ich ihn alleine lassen. Das heißt, ich habe ihn eigentlich schon also Montag hat er angefangen und am Freitag hat er schon den Schlüssel von mir gekriegt, also den Schlüssel zur Destillerie. Und die erste Rückmeldung war, ob ich mir sicher bin, weil das ist halt, so kennt er das nicht. Und ja, also bei ihm, weil man muss sagen, wahrscheinlich aus Griechenland, der hat gesagt, bei ihnen kriegt man normalerweise nie einen Schlüssel. Und ja, so geht es. Also auch für ihn, glaube ich, war das so ein Step, so immer der Step hin zu das eigenständige Arbeiten und wo man auch sieht mittlerweile, was sich aber auch extrem entfalten kann. Deshalb, wie du gesagt hast, es müssen auch die richtigen Mitarbeiter sein, die ins Unternehmen passen. Ja.
Was waren denn in dieser Zeit für die große Herausforderungen? Du hast gesagt, man muss Unternehmer sein lernen. Und ich bin da voll bei dir. Bei mir sind es mittlerweile jetzt fast 13 Jahre. Und viele Dinge von dem, was ich heute mache, hat mir niemand beigebracht, habe ich nicht in der Schule gelernt, habe ich nicht auf der Uni gelernt, sondern sind Erfahrungen, die man gemacht hat, Lehrgeld, das man bezahlt hat, Tipps, die man bekommen hat, Weiterbildungen, die man sich selber organisiert hat, Ideen, die man aufgesagt hat, aus Büchern, aus Podcasts, aus Videos. Was waren deine größten Herausforderungen, die du jemand mitgeben kannst, der heute ein Unternehmen startet und wo du sagen kannst, vielleicht passiert dir das auch, aber es ist zum Meistern?
Ja, ich sag mal, das einschneidendste Erlebnis in der Zeit jetzt war ist ein Markenthema. Und wo wir angefangen haben, war 2021 im Mai. Also offiziell sind wir da mit einem Online-Shop gestartet. Natürlich war Vorbereitung und so. Also kann man sagen, hat man natürlich ein bisschen davor gestartet. Aber offiziell war es der Mai 2021. Und damals war es so, dass wir eine Marke gehabt haben. Das hat Arcanum geheißen. Also wir haben mit Arcanum gestartet, sagen wir so. Und wir haben natürlich, also man hört es ja in der Uni und man hört es ja immer wieder. Schaut euch die Markenrechte an, macht es ganz genau, weil irgendwann könnte das Probleme geben. Und ich weiß noch, wie ich damals bei einem Event von der WKO in Innsbruck damals gesessen bin, bei einem Markenrechtsexperte. Und genau der hat diesen Satz gesagt. Investiert von Anfang an Geld rein, weil irgendwann, wenn es ein Problem gibt, dann sind es richtige Probleme. Und ich weiß noch, wie ich da gesessen bin und gedacht habe, ja, stimmt eh, aber was soll denn passieren? So auf die 38. Und ja, das haben wir dann sehr schnell zu spüren gekriegt. Nämlich war es so, dass wir mit Arcanum gestartet sind. Wir haben natürlich Recherche betrieben. Die war aber damals ein bisschen oberflächlich, weil wir nicht aus dieser Thematik kamen. Und da wir Arcanum mit K geschrieben haben, hat es keine ähnlichen Namen gegeben. Es war aber dann so, dass ein Jahr später ein anderes Unternehmen angeklopft hat und gesagt hat, Achtung, wir heißen Arcanum, aber mit C. Das heißt, wir haben es mit C nicht gefunden, aber dadurch, dass es eine phonetische Ähnlichkeit gehabt hat, hat man natürlich keine Chance. Und wir hatten damals nämlich schon die europaweite Marke angemeldet. Und es waren schon sehr viele Produkte unterwegs. Sie waren schon im Ausland, in Deutschland, in Italien, in Bulgarien und eben sowieso auch schon im Handel in Österreich. Und dementsprechend war das halt echt ein schwieriger Step dann, erstens neuen Namen zu finden, weil wir hatten ja keine Zeit oder das andere Unternehmen schon auf uns zukommen ist und uns im Prinzip klar gemacht hat, dass wir uns so nicht weitermachen können. Und dementsprechend hat man halt extrem wenig Zeit, erstens eine neue Marke, also einen neuen Namen zu finden und das dann auch umzusetzen, auch in Etiketten. Wir hatten ja zigtausend Etiketten schon bedruckt. Und auch den Kunden klar zu machen. Ich meine, das sind Kunden wie der Marktführer in Österreich im LIH. Und der hat natürlich viele Produkte dann im Regal stehen und denen dann mal klar machen, Achtung, wir haben jetzt einen neuen Namen und so weiter. Ja, das war eine sehr, wie soll ich sagen, herausfordernde Zeit. Aber bis zum Schluss muss man sagen, wir haben schnell reagiert, haben dann sofort neue Namen gefunden, haben uns den eintragen lassen, haben doppelt prüfen lassen und sind dann voll reingestartet. Und wo wir schon die Idee hatten mit neuen Namen, beziehungsweise den schon eintragen lassen haben, sind wir dann auf die Kunden zugegangen. Und dann war das eigentlich halb so wild. Also natürlich ist heute noch so, dass ein paar uns noch unter Arcanum kennen, überhaupt in Italien. Aber ja, mittlerweile kann man drüber lachen und das passt.
Also das Wichtige daran, nicht die Flinte ins Korn werfen, sondern 2-3 Schritte zurückgehen, tief durchatmen und auf jeden Fall weitermachen. Das ist eine wunderbare Geschichte und eine Geschichte, die aus dem Leben ist. Es geht ja ganz vielen so, dass sie irgendwann einmal mit Marken, möglicherweise auch mit Designschutz, mit Geschmacksgebrauchsmusterschutz, möglicherweise auch mit Patenten zu tun haben. Man erinnert sich an den großen Rechtsstreit, den es bei diesen Duftbäumchen gegeben hat. die europaweit irgendwie verkauft worden sind und wo dann der Konkurrent aus den USA gekommen ist. Also das passiert auch den ganz Großen, muss man sagen. Das ist jetzt nichts, wo man nur immer Schlampigkeit drüber stolpert. Aber vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Ein ganz wichtiger Tipp: durchhalten, weitermachen, gut beraten lassen und vor allem dann einmal ein, zwei Schritte zurückgehen, eine Nacht drüber schlafen und nicht sofort die Flinte ins Korn werfen.
Ja, genau, so ist es.
Jetzt habe ich aber Lust, dass du uns ein bisschen über Monacra erzählst. Was ist das Besondere an dem Gin, den ihr produziert?
Das Besondere bei uns ist, dass alles auf das Mystische bzw. das Geheimnisvolle aufbaut. Wir das auch durchs Design und durch den, ich sag mal, durch den Geschmack, durch die Aromen auch so rüberbringen wollen. Also es soll nicht nur eine Floskel sein, sondern es, jeder, der unser Produkt in den Händen haltet, soll das auch fühlen. Und ich mache mal ein Beispiel bei einem Gin von uns, nämlich den Night Blossoms Dry Gin. Da ist nämlich so, da destillieren wir unter anderem Blüten von Blumen, die nur in der Nacht blühen. Und das ist natürlich was nicht tägliches oder das ist was sehr Besonderes. Und faktisch ist es auch so, dass diese Blüten dann, wo die Sonne untergeht, sozusagen die Blüten öffnen. Und das Interessante ist, dass die Blüten dann in der Nacht müssen mit Duft punkten. Rein biologisch gesehen, weil sie ja nicht mit Farben punkten können, sondern sie müssen mit Duft punkten. Und dementsprechend haben die eine sehr interessante Aromatik, die auch einzigartig ist. Und wir haben die eben in unserem Produkt mit eingebaut. Und es gibt auch dieses so, eben was Geheimnisvolles.
Sehr cool. Also ich kann es euch sagen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr müsst es unbedingt probieren, ohne da jetzt zu viel Werbung zu machen. Aber ich habe ihn probiert. Damals noch nicht investiert und habe mich sofort darin verliebt. Trinke ihn wahnsinnig gerne. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, ihn zu verkosten oder wenn ihr die Möglichkeit habt, ihn im Onlineshop vorbeizuschauen, dann macht das. Du hast jetzt gesagt, Lebensmitteleinzelhandel, verschiedene Länder. Wie hast denn du angefangen, den Vertrieb aufzubauen? Es ist ja für viele Unternehmer die größte Hürde. Die haben ein tolles Produkt, aber sie kommen nicht ins Verkaufen. Wie war das bei dir?
Da muss ich sagen, hatte ich einen Vorteil. Ich komme nämlich aus dem Vertrieb. Es ist zwar ein ganz anderer Vertrieb gewesen, also nicht, hat nichts mit Lebensmitteln zu tun gehabt oder in der Art, als auch nicht mit greifbaren Produkten teilweise. Es war ja auch Dienstleistung. Aber dementsprechend bin ich aus dem Vertrieb gekommen. Ich wusste, dass wenn man ein Produkt launcht, dann muss der volle Fokus auf den Vertrieb liegen. Und da ich das gerne mache und auch meine Leidenschaft ist nach wie vor, also Kontakt mit anderen Menschen, mit Kunden, überhaupt, wenn man dann ein eigenes Produkt hat. Das ist ja auch dann das Schöne dran, weil man verkauft ja nicht was Fremdes, sondern man verkauft das, was man eigentlich selber erschaffen hat. Und auch für die Personen, die vielleicht jetzt nicht gern Vertrieb machen, sich das mal vor Augen zu führen, zu sagen, hey, das ist mein Produkt, das ist oder meine Dienstleistung und ich zeige das anderen, dann ist das ja auch was Schönes. Das heißt, man bringt ja auch einen Mehrwert den anderen oder dem Gegenüber. Man verkauft jetzt nicht nur irgendwas, sondern man verkauft ja auch was Schönes. Sonst hätte man es ja nicht erschaffen, ich sag so. Und ja, zurückzukommen auf, wie ich es gemacht habe. Im Prinzip war es ganz klassisch, weil ich kein Netzwerk hatte in dem Bereich, also im Lebensmittelbereich, war es ganz klassisch Cold Calling bis zum geht nicht mehr. Damals war ein bisschen das Problem, weil Corona war, deshalb waren die persönlichen Termine ein bisschen schwierig. Die haben wir aber danach oder habe ich danach geholt. Aber sonst war es klassisches Cold Calling und ja, einfach dranbleiben. Und auch im Ausland natürlich war es ähnlich. Wir haben uns einfach über Mitbewerb ein bisschen schlau gemacht. Wer ist der Distributor, in welchem Land, haben uns ein bisschen kundigt über die und dann haben wir sie kontaktiert und so sind die Sachen. Logisch, also ich sage, das klingt jetzt einfach, aber natürlich haben wir auch viele Absagen gekriegt, ganz klar. Also überhaupt, Gym-Bereich ist groß und dementsprechend kommen auch Absagen, ganz klar. Aber auch da wieder, wie du schon gesagt hast, die Flinte nicht ins Korn werfen, sondern immer weiter. So muss man auch sagen, auch so haben wir aber auch Partner gefunden, die auch wirklich überzeugt sind von unserem Produkt. Und auch das Produkt verkaufen wollen. Und überhaupt in anderen Ländern ist das extrem wichtig, weil man den Vertrieb ja nicht selbst in dem Land hat, sondern im Prinzip den Vertrieb auslagert. Das heißt, man ist unterstützend dabei, aber genau deshalb ist es wichtig, gute Partner zu finden, die dort vor Ort sind.
Also du hast jetzt ganz viele Dinge mit reingepackt, die ich unglaublich wichtig finde. Wenn ich von hinten anfange, dieses Partner vor Ort zu haben, die sich wirklich auf das Produkt konzentrieren, die nicht einen riesengroßen Bauchladen haben, wo euer Produkt eines von vielen ist, sondern die wirklich eine Emotionalität mit dem Produkt verbinden, die hinter dem Produkt stehen. Einen Markt aufzubauen, muss man sich immer vorstellen, ist viel Arbeit. Da steckt viel Know-how dahinter, da steckt viel persönliche Kontakte, persönliches Netzwerk dahinter. Also einen Generalvertrieb für ein Produkt zu finden, ist oft einmal relativ einfach. Das sind dann oft aber so Bauchladenvertriebe, die alles vertreiben, alles verkaufen und die ja halt froh sind, wenn sie billig, unter Anführungszeichen, einen Generalvertrieb einkaufen können. Da immer ganz wichtig für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch zu schauen, dass man das mit guten Verträgen macht. Schaut euch an, was sind denn Mindestabnahmezahlen? Wie lang hat der möglicherweise ein exklusives Recht, euer Produkt zu verkaufen und was muss er dafür liefern? Beziehungsweise wie müssen die Zahlen Jahr für Jahr steigen, damit er dieses exklusive Recht auch behalten kann? Also etwas ganz Wichtiges, gutes Netzwerk zu haben, Vertriebspartner in anderen Ländern zu haben, die den Markt vor Ort verstehen, aber natürlich auch die Spielregeln zu kennen, die der Vertrieb da so bereithaltet. Über den Tellerrand schauen habe ich jetzt mitgenommen aus dem, was du gesagt hast. Rausschauen, was gibt's außerhalb meiner Grenzen? Natürlich kann ich in der Steiermark Apfelsaft verkaufen. Nur weil ich das Problem haben, dass es an jedem Gautentor in der Steiermark Apfelsaft gibt. Also habe ich einen sehr kleinen Markt. Wenn ich mit meinem Apfelsaft echt gut 100% steirisch nach Wien oder nach Vorarlberg oder nach Deutschland in Gegenden, wo wir wenig Äpfel haben, ich sollte jetzt vielleicht nicht da hingehen, wo der René herkommt, in Südtirol gibt es auch viel zu viele Äpfel, aber ich muss in Gegenden gehen, wo es wenig Äpfel gibt, wo also die Nachfrage auch höher ist. Das muss ich ein bisschen in meiner Landkarte natürlich immer bedenken. Über den Tellerrand hinausschauen und tun. Oft sehe ich Gründer, die sagen, wir haben schon alles probiert. Dabei bleiben sie in ihrer Bubble. Sie bleiben in ihrer Blase, wo sie diese 100, 200, vielleicht auch 500 Kontakte wirklich schon dreimal abgegraust haben. Aber da draußen wartet die große, weite Welt. Da gibt es für jedes Produkt einen Markt. Man muss ihn nur finden. Manchmal ist es ein Nischenmarkt, manchmal ist der Markt nur in Kombination mit anderen Produkten da. Manchmal braucht man eine ganz spezielle Zielgruppe, die man erst erschließen muss. Aber es gibt für jedes Produkt einen Markt. Und wenn du einmal außerhalb deiner Bubble gehst, dann wird es erst richtig interessant. Innerhalb der Bubble stellen wir uns aber auch oft vor, dass jeder ja wissen muss, was wir eigentlich machen. Mir geht es immer noch oft so, dass wenn ich auf Veranstaltungen bin und ich mit Menschen dort schon 2-3 Mal in den letzten Wochen, Monaten, Jahren mich unterhalten habe und dann im Gespräch bin, ich trotzdem drauf komme, dass der nach 3-4 Gesprächen nimmer verknüpfen kann, was ich mache. Und dann muss ich wieder einen Anker setzen. Also es ist nie so, dass jeder komplett logisch damit verbindet, der René macht Gin. Sondern oft muss ich meine Geschichte wieder erzählen, mich wieder ins Spiel bringen und darf nicht glauben, dass wenn ich meinen 100 Kontakten dreimal erzählt habe, was ich mache, dass das dann die ganze Welt weiß. Sicher etwas, was ganz wichtig ist, dranbleiben im Vertrieb. Immer wieder neue Wege probieren, andere Dinge ausprobieren, Schlagzahl erhöhen und ja, verkaufen. Auch wenn es so banal klingt, aber am Ende des Tages könnt ihr das geilste Produkt haben, wenn ihr es nicht verkauft, dann ist es ein Ladenhüter und dann ist die Zeit leider absehbar, bis es nicht mehr am Markt sein wird. Lieber René, wir haben schon ein bisschen eine fortgeschrittene Stunde, aber es ist so unglaublich spannend. Erzähl mir doch noch, was wären deine Tipps für einen Junggründer?
Ein Tipp ist definitiv machen. Ich möchte jetzt auch nochmal ganz zurück zum Anfang, wo du das gesagt hast mit dem Sneaker, nämlich eine kleine Geschichte dazu. Wir waren 3 Jungs, 3 Freunde, die eben wollten Unternehmen gründen. Damals war ich im Masterstudium, Freund im Bachelorstudium und ein anderer hat gearbeitet. Und wir hatten die Idee, einen Sneaker zu machen, der aus ganzem besonderem natürlichem Material bestand und dementsprechend auch eine gewisse Innovation hatte. Und das Riesenproblem, was bis zum Schluss war, war, dass eigentlich niemand von uns dreien den Mut hatte, und zu sagen, ich melde morgen das Unternehmen an. Ich melde morgen, egal ob es ein Einzelne, das muss ja nicht sofort eine GmbH sein, aber ich melde mal ein Unternehmen an und mache es einfach mal. Ich probiere es. Was habe ich zu verlieren eigentlich? Und genau das war damals der Fehler, warum es nicht, oder nicht der Fehler, aber es war Lehrgeld, das ich jetzt im zweiten Moment einfach ja anders gemacht habe dieses Mal. Damals hat es zu lange gedauert, wir haben die Sachen zu lange geplant, aber wir haben den Schritt nicht gewagt, das Unternehmen faktisch zu gründen und das Produkt zu verkaufen. Und deshalb mein Tipp an jeden, einfach machen. Die Idee, wenn sie auch nicht ganz ausgearbeitet ist, zum Beispiel unser Gin, wir hatten am Anfang 30 Flaschen Gin, nicht mehr, weil es war eine kleine Destille, wir hatten einen halben Durchlauf gemacht, wir hatten 30 Flaschen Gin, die mit Etiketten waren, die von einem Online-Druckerei gekommen sind und nicht von einem professionellen Etikettendrucker. Der Verschluss war noch nicht so schön wie jetzt. Es waren einfach es war ganz der Anfang des Produktes. Und mit diesen 30 Flaschen sind wir aber raus und haben die verkauft. Das heißt, einfach machen, rausgehen, verkaufen, Feedback holen von den Menschen, auch im Verkaufsgespräch, das ist ja wichtig. Was sagt der Kunde dazu? Wo setzt er an? Weil das nehme ich dann mit zum nächsten Gespräch. Das heißt aber, das Wichtigste an allem, machen und den Mut haben, es durchzuziehen. Weil im Prinzip, man kann nicht verlieren. Man hört es oft, aber ich sage es wieder, man kann nicht verlieren, man kann echt nur gewinnen.
Ein Megatipp, das sind ja die drei Buchstaben zum Erfolg, tun. Also man muss die Passion dazu sein, um es zu machen, um das Abenteuerunternehmertum zu wagen. Aber wenn man Lust drauf hat, wenn man die Lust verspürt, etwas zu machen, dann muss man es einfach tun, dann muss man einfach ein bisschen ins Risiko gehen, es wird sich rentieren. Und ja, René, das war der perfekte Abschluss. Vielen Dank für einen tollen Podcast, der den Gründerinnen und Gründern ganz viel mitgeben wird, ganz viel mitgeben kann, der aber auch allen anderen Zuhörern Inspiration sein soll. Ich finde es toll, wie du dein Unternehmen aufgebaut hast, was ihr jeden Tag macht. Hab damals den Sneaker auch schon toll gefunden, hätte den auf jeden Fall gekauft. Leider ist der nicht geworden. Hab mir aber super gefreut, dass wir uns dann wieder getroffen haben und jetzt ein gemeinsames Unternehmen haben. Und wünsche dir alles, alles Gute. Hoffe, du schaust wieder einmal in unserem Podcast vorbei, weil das, was du mitzugeben hast, ganz großartig ist.
Danke, danke. Ich kann es so zurückgeben. Danke nochmal für die Einladung.
Und sehr, sehr gern.
Ja, ja, wir sind natürlich auch froh, dich jetzt mit an Bord zu haben und von dort zu starten.
Vielen Dank, meine Damen und Herren. Das war's für diese Woche wieder, liebe Startup-Community. Das war Inside Startup, der Podcast für Startup-Unternehmer, Entrepreneurs und Investoren und jene, die es werden wollen.